Die Freiheitsrede des Theologen Heino Falke 1972 in Dresden und ihre Wirkung bis heute waren das Thema einer Veranstaltung der Evangelischen Akademie Thüringen in Erfurt. Christus befreit, darum Kirche für andere, hieß der Vortrag, den der damalige Leiter des Predigerseminares in Gnadau vor der Synode des Bundes der Evangelischen Kirchen in der DDR gehalten hat. Er enthielt eine Standortbestimmung für die evangelischen Kirchen in der DDR. Er prägte aber auch die immer aktuelle Diskussion um die Haltung der Christen zu ihrem Land, ebenso zu ihrer Kirche und zur Welt. Die Akademietagung gab einen Einblick in die Situation der Kirchen in der DDR, Protagonisten kamen zu Wort und es gelang, den Bogen zu schlagen bis ins Heute. Zuerst aber vier Reaktionen von Menschen, die diese Rede gehört bzw. mühsam vervielfältigt in die Hände bekommen haben.
Wenn ich dieses Referat heute, 35 Jahre später, lese, dann frage ich mich, wie konnten 35 Jahre darüber vergehen und es gilt immer noch so, wie es am Anfang galt.
Bei dieser Synode ist es mir so gegangen, dass ich aus dem Falke-Referat zunächst herausgehört habe, eben diese schlichte theologische Einsicht, alle Institutionen, Kirche sowohl wie Staat, sind nicht vollkommen. Wenn man das betonte, war das sofort eine Infragestellung des Absolutheitsanspruchs des Staates, aber auch irgendwelche Absolutheitsansprüche der Kirche. Und insofern muss ich sagen, dass dieses Referat von Heino Falke meiner Meinung nach unterschwellig eben diese befreiende Wirkung gehabt hat, dass man den Gemeinden sagen konnte, bewertet diese Mächte nicht über, sondern bildet euch euer eigenes Urteil.
Beim Hören des Referats hatte ich eigentlich den Eindruck, das ist eine innerkirchliche Motivation, die wir auch brauchen im Gegenüber zu unserer Haltung, dem Staat und all den Dingen, die da sind, um selber, sagen wir, die eigene Identität auch prägen zu können, um uns verhalten zu können. Da war so etwas wichtig.
1916, am 13. August, wollte ich mit meinem Mann die DDR verlassen, um hier keine Kinder großzuziehen. Mit Heinus Falkes Referat begann für mich die innere Freiheit, große Freiheit, mich in diesem Staat, nicht nur nach 1960, sondern besonders nach diesem Referat, ganz stark in diesem Staat DDR zu engagieren.
Wie kommt es, dass eine Rede vor einem Kirchenparlament solche Reaktionen auslösen kann? Den Teilnehmenden der Akademietagung in Erfurt mag es bewusst gewesen sein, die meisten von ihnen haben diese Zeit miterlebt und mitgestaltet. Die Rede stand in einer Umbruchszeit. Ende der 60er, Anfang der 70er Jahre hatten sowohl der Staat DDR als auch die Kirche damit zu tun, sich zu finden und das Terrain zu markieren. Für den Staat trat die neue Verfassung in Kraft. Ulbricht wurde von Honecker abgelöst. Die Entspannung nach außen wurde durch den erhöhten ideologischen Druck nach innen kompensiert. Die Konsumgüterproduktion sollte angekurbelt werden. Die evangelischen Kirchen in Ostdeutschland suchten einen eigenen, gangbaren Weg, wodurch ihre Mitarbeit in der evangelischen Kirche Deutschlands de facto nicht mehr möglich war. Sie gründeten 1969 den Bund evangelischer Kirchen in der DDR. Diese organisatorische Veränderung machte den Versuch notwendig, sich auch theologisch auf die veränderte Situation in der DDR einzustellen. Was heißt es, Christ zu sein in der DDR? Welche Herausforderungen stellt die Säkularisierung dar? Wie kann man die Ideen des sozialistischen Staates angemessen verstehen und ihnen begegnen? Was bedeutet hier das Konzept des Kirchenvordenkers Dietrich Bonhoeffer, eine Kirche für andere zu sein? Diese Fragen wurden in den Gremien des Kirchenbundes leidenschaftlich diskutiert. Parallel dazu standen Kirchenvertreter im Gespräch mit dem Staat, unter anderem dem Staatssekretär für Kirchenfragen. Es ging dabei vor allem um eine offizielle Anerkennung des Kirchenbundes, um die rechtlichen Rahmenbedingungen für kirchliche Veranstaltungen, um die Benachteiligung von Christinnen und Christen im Bildungsbereich und die Neuregelung des Gesetzes über den Schwangerschaftsabbruch. Spannungen waren programmiert. Natürlich war klar, dass ebenso wie die Kirche auch Partei und Staatssicherheit die innerkirchliche Debatte um das Selbstverständnis sehr wachen Auges wahrnehmen würden. Der herausragende Termin dafür war die Tagung des Kirchenparlamentes dieses Kirchenbundes. Sie fand Ende Juni, Anfang Juli 1972, also vor 35 Jahren, in Dresden statt. Um das Hauptreferat wurde einer der profiliertesten Theologen der DDR gebeten, Heino Falke. Hier einige Ausschnitte.
Die Sache der Freiheit bewegt heute alle Menschen und Völker. Sie ist umstritten zwischen verschiedenen Freiheitskonzeptionen. Sie steht auf dem Spiel in politischer Unterdrückung, wirtschaftlicher Ausbeutung und Abhängigkeit. Gott macht uns mündig, indem er uns von der knechtenden Furcht freispricht. Ihr habt nicht einen Knechtsgeist empfangen, dass ihr euch abermals fürchten müsstet, sondern ihr habt den Sohnesgeist empfangen. Furcht macht unmündig. In der Angst um sein Leben macht der Mensch aus vergänglichen Dingen Götzen, die ihm Sicherheit geben sollen. Die Macht der Technik und der Waffen, der Konsum, Verhaltensnormen und Ideologien werden zu Götzen der Angst. Sie sollen Leben garantieren, aber sie machen hörig. Wer Angst hat, ist beherrschbar. Man kann ihn gefügig machen und benutzen.
Heino Falkes Auslegung der biblischen Freiheitsbotschaft am Beispiel des Römerbriefes war unter anderem deshalb so brisant, weil er natürlich nicht, wie vom Staat gewünscht, unpolitisch redete, sondern für damalige Verhältnisse in erstaunlicher Offenheit Kritik am real existierenden Sozialismus übte. Das war, wie die Eingangsreaktionen zeigen, schon ein unglaublicher Vorgang an sich. Seine Rede wurde vom großen Auditorium mit enormer Konzentration aufgenommen. Kleinste Nuancen waren wichtig.
Der Sozialismus ist angetreten mit dem Protest und Kampf gegen das Elend des Menschen unter knechtenden Verhältnissen und mit dem Anspruch, alle Selbstentfremdung und Knechtschaft abzuschaffen und das Reich der Freiheit zu bringen. Kreuz und Auferweckung Christi machen uns kritisch gegen diesen übersteigerten Anspruch. Aber gerade der befreiende Christus, seine Solidarität mit den Leidenden, seine Verheißung der Freiheit nötigt uns, den sozialistischen Protest gegen das Elend des Menschen aufzunehmen und mitzuarbeiten an der Aufgabe, unmenschliche Verhältnisse zu wandeln, bessere Gerechtigkeit und Freiheit zu verwirklichen. So werden sich Christen überall engagieren, wo es gilt, die sozialistische Gesellschaft als gerechtere Form des Zusammenlebens aufzubauen und in ihren Wirtschafts- und Gesellschaftsstrukturen dem Menschen zu dienen.
Hanno Falke entfaltete seine Freiheitstheologie als Dreierschritt. Von dem Menschen, der durch den Glauben verändert, frei ist, zu hoffen und sich zu engagieren in der Kirche, im Staat und in der Welt. Das war die Absage an die vom Staat immer wieder gewünschte rein theologische, was konkret meint, hübsch innerkirchlich bleibende Frömmigkeit. Falke sagte, weil die Freiheit als Liebe gekommen ist, ist sie Freiheit für andere mit anderen.
Die Aufgabe, gegen Unfreiheit und Ungerechtigkeit zu kämpfen, bleibt auch in unserer Gesellschaft. Denn die Geschichte steht unter dem Kreuz. Aber diese Aufgabe ist sinnvoll, denn die Geschichte steht unter der Verheißung des befreienden Christus. Diese Verheißung trägt gerade auch da, wo die sozialistische Gesellschaft enttäuscht und das sozialistische Ziel entstellt oder unkenntlich wird. Eben weil wir dem Sozialismus das Reich der Freiheit nicht abfordern müssen, treiben uns solche Erfahrungen nicht in die billige Totalkritik, die Ideal und Wirklichkeit des Sozialismus vergleicht und sich zynisch distanziert. Unter der Verheißung Christi werden wir unsere Gesellschaft nicht loslassen mit der engagierten Hoffnung eines verbesserlichen Sozialismus.
Das Wort vom verbesserlichen Sozialismus wurde zum Kristallisationspunkt. Die staatlichen Repräsentanten sahen darin einen Eingriff in ihr weltanschauliches Definitionsmonopol und verurteilten die Position Falkes als Sozialdemokratismus und Revisionismus. Das Präsidium der Synode wurde bereits am nächsten Tag zum Rat des Bezirks Dresden einbestellt. Den Präsidialen wurde nun offiziell das Missfallen der staatlichen Behörden am Referat Falkes mitgeteilt. Ziel der Gespräche war es wohl, zum einen zu verhindern, dass das Referat Falkes als offizielles Synodendokument verabschiedet wird und zum anderen die Verbreitung auch in der kirchlichen Öffentlichkeit zu unterbinden, was auch gelang. Es konnte offiziell in der DDR nicht veröffentlicht werden. Das bedeutete aber auch, dass es zum Teil abgeschrieben und mit den bescheidenen Möglichkeiten dieser Zeit verbreitet wurde. Christina Schultheiß, Synodale, heute über 80 Jahre alt, kann sich an die Nervosität staatlicher Stellen nach dem Referat gut erinnern. Sie war damals Straßenbaumeisterin.
Ich habe das Referat gehört und habe gedacht, das hilft dir sehr viel für deine Arbeit. Ich wurde nachts aus meinem Bett geholt und mit mir wurde ein sehr ernstes Gespräch geführt. Sie sind nicht nur Synodale, Sie sind auch ein staatlich Angestellter. Haben Sie zur Revolution aufgerufen? Habe ich gesagt, Kirche macht nie Revolution. Haben Sie eine Bibel da, habe ich gesagt, da will ich Ihnen erklären, was heißt die Freiheit eines Christenmenschen. So ein Buch haben wir nicht. Wütend. Und die hatten also sehr große Angst und haben gedacht, also jetzt ist die Revolution da.
Der Mann, der als kirchlicher Diplomat die Beziehungen zum Staat pflegen sollte, war Manfred Stolpe. Der spätere Ministerpräsident Brandenburgs und Aufbau Ost Bundesminister war damals Leiter des Sekretariates des DDR-Kirchenbundes und in dieser Rolle bei weitem nicht unumstritten. Zur Tagung der Evangelischen Akademie stellte er sich dem Gespräch mit Heino Falke und würdigte ihn.
Es war für mich ein bisschen überraschend, wie stark die Aufgeregtheiten auf der staatlichen Seite dann waren. Denn im Grunde genommen war das eigentlich ja überhaupt nichts prinzipiell Neues, dass die Kirche mal versuchte, hier ihre Position darzustellen. Aber es war natürlich eine Ballung, eine Konzentration der Aussagen und sie haben dann, und damit meine ich jetzt im Wesentlichen die Partei und den Staatsapparat, und zwar in Gestalt von Staatssekretär für Kirchenfragen, also die ideologischen Instanzen. Sie haben da eine prinzipielle Anfrage an die führende Rolle der Partei und an das System herausgelesen. Und wenn man jetzt das eben gehört hat, war es das ja eigentlich auch. Und im Nachhinein muss ich sagen, die haben die Bedeutung vermutlich besser gesehen als viele in der Kirche. Denn Falke ist, das darf ich doch mal so zugespitzt sagen, Falke ist mit seinem Referat, das natürlich nicht gedruckt werden durfte, was durfte schon gedruckt werden in der DDR, aber weit verbreitet war, Falke ist doch sozusagen in der Sprache der Welt gesagt, ein ideologischer Vorbereiter des Veränderungsprozesses gewesen. Und wer ein bisschen intensiv miterlebt hat, was dann in den 80er Jahren sich abspielte, sei es um Schwerter zu Fluchscharen oder was für Bemühungen dann nachher etwa an den einzelnen Friedensgruppen, das waren ja schließlich über 1000 in der ganzen DDR, geredet wurde, Falke war immer mit dabei. Also Revolutionen, auch die große französische Revolution, brauchen lange Zeit vorher offenbar jemanden, der das mal zugespitzt formuliert, worum es geht. So ist es im Ergebnis gewesen, ohne dass die Hauptakteure das gesehen haben.
Falke wiederum wusste gut um die Bedeutung Stolpes als Kirchendiplomat und würdigte sie im Gespräch als Schutzmantelmadonna. Andererseits habe gerade diese Diplomatie das Gegenteil dessen bewirkt, was er in seiner Rede erzeugen wollte. Der vorauseilende Gehorsam gegenüber staatlichen Stellen habe zur Folge gehabt, dass sich die Synode nicht voll hinter die Freiheitsrede stellte, sie nicht zum offiziellen Dokument erhob. Falke nennt dies einen Akt der Unfreiheit. Er wirft Manfred Stolpe vor, selbst die offizielle Linie vorgegeben zu haben, die Linie des Bundes der evangelischen Kirchen in der DDR, der hier im Folgenden immer kurz Bund genannt wird.
Die Bundestheologie der Kirche im Sozialismus, die haben Sie dann entwickelt. In den 80er Jahren gibt es so viele Texte von Ihnen, da reden Sie nicht wie ein Jurist, da reden Sie wie ein Bischof. Und interpretieren die Kirche im Sozialismus in diesem harmonistischen Sinn. Sie sprechen da an einer Stelle sogar von der Weggemeinschaft, von Kirche, Gesellschaft und Staat. Weg, Gemeinschaft, von Kirche, Gesellschaft und Staat. Sie bringen das Kunststück fertig. Günther Jakob mit seiner scharfen kritischen Theologie und Moritz Mitzenheim Arm in Arm zu Vätern der Kirche im Sozialismus zu machen und sagen, Günther Jakob mit seiner Weitsicht und Moritz Mitzenheim mit seinem Durchsetzungsvermögen, die haben das geschafft. Und in Albrecht Schönherr vereinigte sich die Weitsicht von Günther Jakob und die Durchsetzungskraft von Mitzenheim. Also sie waren der große harmonisierende Interpret der Kirche im Sozialismus. Aber das hat ja nicht funktioniert, Herr Stolpe.
Manfred Stolpe, der Mittler zwischen DDR-Staat und evangelischer Kirche, reagiert.
Also ich will das gerne akzeptieren. Ich war und ich bin ein Harmonisierer, weil ich immer die Sorge habe, die Zuspitzung ist am Ende nicht vernünftig beherrschbar. Und das ist wahrscheinlich ein Trauma. Ich habe 53 die Bajonette gesehen und ich habe 56 auch ziemlich genau mitbeobachtet, wie das gelaufen ist. Und ich war nicht der Meinung, dass man es irgendwo zuspitzen kann. Nun könnte man natürlich ein bisschen mehr machen können. In Dresden, ob die Synode es noch wesentlich anders hätte machen können, nachdem wie die Stimmungslage, wie die Ängste waren, wie eigentlich die Zufriedenheit war, dass sich ein bisschen was bewegte, weiß ich nicht. Wir werden jetzt gar nicht die Zeit haben, das durchzuspielen, aber wenn jetzt Ihre Erwartungen, Ihre Enttäuschung über die Synode mal umgekehrt durchgespielt worden wäre, was hätte sonst werden können? Wie hätte das sich entwickeln können? Ich glaube schon, dass das, was angelaufen war in den verschiedensten Bereichen, schwerer geworden wäre, sehr viel schwerer geworden wäre, wenn dies eine Synode gewesen wäre, die hätte also das Falke-Referat sozusagen zur Erklärung des Bundes gemacht, zur Theologie des Bundes. Der Vorwurf kam übrigens von einer ganz anderen Ecke. Das haben wir dann mit der mecklenburgischen Kirchenleitung erlebt, dass die sagten, ist das jetzt die Theologie des Bundes? Das war nicht von uns, das klang vorhin in etwa so. Und da fürchte ich doch, wenn man es ganz zugespitzt gemacht hätte, was vielleicht in der Vorbereitung auch gar nicht vorgesehen war, eine Erklärung des Bundes, Falke-Referat wird jetzt sozusagen unsere Linie, und die Hysterie bei den Ideologen auf der anderen Seite, ich erinnere nochmal an die drei Säulen der Staatsmacht, hätten möglicherweise doch einiges an Porzellan zerstört. Ob wir da sehr glücklich bei gewesen wären, weiß ich nicht, aber so abducken hätten wir uns nicht müssen.
Für ihn sei damals die Frage gewesen, was man tut, wenn Sturm aufkommt, sagt Stolpe. Fährt man weiter oder holt man Segel ein? Während auf dem Podium an diesem Tag, 35 Jahre nach der Freiheitsrede, die, nennen wir es ruhig einmal so, Prophetie einerseits und Diplomatie andererseits unversöhnlich einander gegenüberstehen blieben, schien im Publikum eher der Eindruck zu entstehen, es habe zu diesem Zeitpunkt beider Figuren bedurft. Eines Falkes, der stark und erkennbar Christsein in der Welt markiert, und eines Stolpes, der einfängt und relativiert, um der Kirche ein ruhigeres Fahrwasser zu ermöglichen. Historisch gesehen ist der Falke-Vortrag ein Meilenstein geblieben, sagt die Historikerin Katharina Kunter von der Universität Karlsruhe.
Ich möchte das im Folgenden mit etwas begründen, was auch ein bisschen Einblick gibt in das Denken und Arbeiten eines Historikers, dem ich die These ein bisschen zugespitzt habe und sagen möchte, dieser Vortrag von 1972 war meiner Meinung nach ein historischer, und da benutze ich den englischen Ausdruck von dem amerikanischen Historiker Geddes, ein Moment of Sensitivity, ein ganz besonderer, sensitiver Moment, in dem Verschiedenes zusammenkommt, eine besondere Zeit, eine besondere Person und eine bestimmte Aussage. Und das heißt, abstrakt gesprochen auch, ein Individuum oder ein Werk, wenn wir jetzt hier auf den Vortrag blicken, tritt unterscheidbar aus der Masse all der Äußerungen, die es auch sonst gibt, hervor. Und es beginnt mit dieser Rede oder mit diesem Werk oder diesem Individuum ein Prozess mit Langfolgen. Und auf Englisch wird dann davon gesprochen, dass dieser Prozess mit Langfolgen eine Surviving Structure haben muss. Und meiner Meinung nach ist dieser Vortrag von Heino Falke eben genau das. Er hat stattgefunden in einem Moment of Sensitivity. Er war kurz nach der Gründung des Kirchenbundes angelegt, also in einer instabilen Phase von einem Gebilde, wo man noch gar nicht wusste, wie weit es sein wird, was auch jederzeit zu Ende hätte sein können. Auf der einen Seite, und gleichzeitig war es ein ganz junger oder relativ junger Theologe, der diesen Hauptvortrag gehalten hat. Und das ist etwas, was mir beim Lesen der Akten auch nochmal ganz deutlich geworden ist, als ich versucht habe, diese große zeitliche und Differenz zu überbrücken. Ja, Heino Falke war damals Anfang 40 und das war ein junger Theologe nach heutigen Maßstäben natürlich, der das Hauptreferat auf einer Synode hält, von einem Gremium, was es noch nicht sehr lange gibt. Also das ist auch ein gewisses Wagnis und man kann das auch unterschiedlich interpretieren. Aber das ist auch etwas, was einen ganz besonderen Moment historischer Art ausmacht.
Die Historikerin hat erforscht, dass mit der Falke-Rede nicht nur die DDR-Kirchen über sich selbst nachgedacht haben, sondern auch die Bundesrepublik erstmalig begonnen hat, die DDR-Kirchen mit ihrem eigenen Weg wahrzunehmen. Sie zitiert das Deutsche Allgemeine Sonntagsblatt mit der Überschrift »Mündige Partner«. Viele Artikel seien erschienen, die mit großem Interesse die Entwicklungen verfolgt haben. Nicht so sehr die innerkirchlichen Spannungen, vielmehr hätten sie Heino Falke als Stimme der DDR-Kirche gehört. Die Synode wurde alles andere als unfrei erlebt, sondern als mutig und selbstbestimmt. Ebenso lautete das Echo der internationalen Presse, unter anderem von Guardian und Times. In großen Artikeln Tenor, die DDR-Kirchen wollen kritisch, aber konstruktiv im Staat mitarbeiten. Etwas anders dagegen war die Resonanz vor Ort, führt die Historikerin Kunter aus. Der Prophet schien im eigenen Lande einiges, aber nun doch auch nicht ganz viel zu gelten. Nicht einmal die internationale Wertschätzung Heino Falkes habe zur Folge gehabt, dass dessen Bedeutung im Bund der evangelischen Kirchen der DDR herausgehoben worden wäre.
Die Spannung zu den offiziellen Bundesvertretern und zu dem, was dann vielleicht als Konsenstheologie formuliert werden könnte, blieb nach wie vor bestehen. Auch das kann man sehr deutlich sehen, wenn man die Texte liest. Das ist schwer, man muss es nicht unbedingt beurteilen, schon gar nicht aus historischer Sicht. Aber feststellen kann man auch, auf der anderen Seite ermöglichte das auch wiederum dann eine sehr freie und kritische Position, verhinderte auf der anderen Seite aber auch offizielle Reputation. Und das ist insofern meiner Meinung nach eben auch wichtig, sich vor Augen zu halten, weil nach der Wiedervereinigung in der EKD oder in der westdeutschen EKD diese offizielle Reputation eben auch nicht sich verändert hat, sondern eigentlich eine Fortschreibung war von dem, wie es vorher war. Und ich meine das auch deshalb mit belegen zu können, dass in verschiedenen Gremien, wo es um die Aufarbeitung der Kirchen in der DDR ging, die von offizieller EKD-Seite eingesetzt worden sind, eine Person wie Heino Falke eben nicht zu finden war. Und deshalb ist es meiner Meinung nach eben auch wichtig, sich diesen Aspekt der Weiterwirkung in dem wiedervereinigten Deutschland auch noch mal vor Augen zu halten. Gleichzeitig, und auch das ist wieder etwas, was man, ja, es geht auseinander hervor, begrenzt sich und ergänzt sich miteinander, mit dem Fehlen offizieller Reputationen ging gleichzeitig aber auch eine große Wertschätzung an der kirchlichen Basis einher. Und ich habe im Vorfeld meiner Habilitation eine große Fragebogenaktion gestartet, wo ich ganz in Anführungsstrichen normale Leute der kirchlichen Gemeinden befragt habe zum konziliaren Prozess, alle möglichen Fragen. Und ich hatte auch eine Frage dabei, welcher Theologe hat für ihre Arbeit wichtige Impulse gegeben. Und in jedem Fragebogen war Heino Falke dabei. Und das war für mich auch ein Punkt, eben zu sagen, das ist interessant, der Sache möchte ich noch weiter auf den Grund gehen.
Heino Falke war von 1973 bis 1994 Propst in Erfurt. Heute ist er 78 Jahre alt. Die Tagung der Evangelischen Akademie Thüringen, die ja letztlich nicht nur 35 Jahre Synodalrede reflektierte, sondern eine Würdigung seines Lebenswerkes darstellte, verfolgte er mit, Zitat, wachsender Verlegenheit. Warum dennoch eine solche Würdigung nicht nur rückblickend wichtig und für viele Teilnehmenden auch heilsam ist, sondern auch zukunftsweisend, das fasste die Historikerin Katharina Kunter zusammen.
Ich denke, man kann sagen, dass der Vortrag 1972 trotz allem in dieser schwierigen Anfangsphase den noch auf sehr unsicheren Beinen stehenden Kirchenbund auch stabilisierte, obwohl, wie wir heute Morgen gehört haben, gerade das dem kirchenpolitischen Kalkül zuwiderlaufen schien. Aber ich denke, dass aus der historischen Perspektive auch diese Angst vor dem, dieser schlechten Metapher meiner Meinung nach, vor dem Sturm, nicht angemessen war, sondern dass gerade ein profilierter, ein pointierter Vortrag den Kirchenbund auch stabilisiert hat. Und ich denke, gerade ein solch intellektuell und theologisch anspruchsvolles Programm, das die Fragen nach der politisch aktiven und kritischen Rolle der Kirchen im Sozialismus formuliert hat, als eigenes Anliegen der Kirchen in der DDR, hat das ganze Anliegen auch legitimiert gegenüber nach außen und eine eigene Profilierung ermöglicht, wo möglicherweise eben auch sehr, sehr viel mehr Handlungsspielräume noch drin gewesen wären. Und unabhängig von der ganz konkreten Situation 1972, denke ich, dass die Überzeugungskraft durch eine klare eschatologische Verwurzelung, ich würde sagen auch durch diese zivilisationskritische Komponente, dem Vortrag auch eine überregionale Rezeption verschaffen konnte, weil die Themen, die angesprochen wurden, die Situation, die angesprochen wurden, die theologischen Fragen, die gestellt und zum Teil beantwortet wurden, eben einerseits aus der Situation der DDR kamen, aber auch von Christen aus der Ökumene gelesen werden konnten und Orientierung für die jeweils andere Situation gegeben haben. Das wiederum prägte eben auch im Ausland das Bild einer eigenständigen evangelischen Kirche in der DDR. Und der Bund wurde deshalb im Ausland auch daher als eine überzeugende Alternative betrachtet, weil eben ein solch profilierter Vortrag 1972 auch auf der Synode in Dresden gehalten wurde, der nämlich ernstzunehmende sozialethische und eschatologische Impulse auch für die eigenen Kirchen gab. Und dann denke ich, muss man sicherlich auch sagen, dass all die Erhoffnungen und Erwartungen aus dem Ausland, aus der Ökumene an und für eine Kirche im Sozialismus in der Person von Heino Falke auch eine authentische Projektionsfläche, habe ich das mal genannt, bildeten, die andere offizielle Vertreter aus den offiziellen Delegationen des Bundes, aber man kann sicherlich auch die anderen osteuropäischen Delegationen dazu zählen, nicht unbedingt abgaben. Damit will ich meinen, dass nicht alles, was man im Ausland gedacht hat und gesagt hat und wie man Kirche im Sozialismus gefunden hat, auch wirklich der Realität entsprochen hat, aber dass man auch etwas gefunden hat, auf das man seine eigenen Vorstellungen projektieren konnte und damit auch sagen konnte, es lohnt sich, diese Idee weiter zu verfolgen und dieser Idee auch eine Eigenständigkeit zuzustehen. Ich komme damit nochmal ganz zurück zu dem am Anfang Geäußerten, was für den Historiker interessant ist, diese Überlebensstruktur, die nachzuspüren sein muss in der Geschichte, und was sozusagen überlebte von all dem. Und ich denke, diese Idee, und wir haben es damit dann mit Ideengeschichte zu tun, eines verbesserlichen Sozialismus und die Hoffnung auf eine gerechte, partizipatorische und soziale Gesellschaft, wie das dann in der ökumenischen Formulierung heißt, und auf ein mündiges, konkret und engagiertes Christentum überlebte ohne Zweifel, und das habe ich Ihnen hoffentlich auch zeigen können, Dresden 1972, und sie überlebte auch die DDR und lebt auch heute in den 90er Jahren nach wie vor in Texten, in Aktionen, in Ideen weiter. Und ganz zum Schluss ist eben die Frage, wie sozusagen aus einer kirchengeschichtlichen Perspektive nimmt sich dieser kleine Vortrag und dieses kleine punktuelle Ereignis von 1972 aus. Und ich denke, da würde ich den Ansatzpunkt setzen, der Vortrag 1972, und ich sehe dann Heino Falke als einen Protagonisten einer bestimmten Tradition, ist insofern auch repräsentativ für einen sozial und vielleicht könnte man sagen auch sozialistisch, wobei ich ausdrücklich dann nicht sozialistisch im Sinne des Staatssozialismus verstanden haben möchte, aber eines sozial orientierten politischen Protestantismus in der Tradition von Bonhoeffer und Barth und einer ganz bestimmten Rezeption bestimmter Ideen von Bonhoeffer und Barth im 20. Jahrhundert. Also eine Art Traditionsbildung, eine bestimmte Richtung, die nachweislich Protestantismus, deutschen Protestantismus im 20. Jahrhundert geprägt hat und die deshalb, und das möchte ich sozusagen zum Schluss festhalten, auch ein wesentliches Forschungsfeld bleiben wird in der Zukunft für die kirchliche Zeitgeschichte, die eben über die tagesaktuelle Bedeutung und Orientierung auch hinausgehen wird.